Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Das indonesische Kollektiv Taring Padi hat sich für sein antisemitisches Banner auf der Documenta 15 entschuldigt. Dennoch bleibt der Eindruck, es verstehe den Antisemitismus nicht als universelles Problem. Darüber sprechen wir. Außerdem, Azad Raza lässt Mainwasser durch das Frankfurter Kunsthaus Portikus fließen. Und in Dänemark ist ein Museum für deutsche Vertriebene und Geflüchtete aus anderen Nationen eröffnet worden. Gestern Vormittag kippte ein Urteil des Obersten Gerichtshofes in den USA das bundesweite Recht auf Abtreibung. Die Entscheidung über Abtreibungsgesetze wird so nach fast 50 Jahren wieder an die Bundesstaaten gegeben. Und mindestens 13 von ihnen haben sogenannte Trigger-Laws für genau diesen Fall vorliegen. Eine Abtreibung wird sofort oder innerhalb einer kurzen Frist als Straftat geahndet. Präsident Biden wertete die Entscheidung des Gerichts als tragischen Fehler. Für seinen Gegenspieler Trump hat Gott entschieden. Katrin Brandt, US-Korrespondentin in Washington, berichtet von Straßenprotesten und weiteren möglichen Gesetzesverschärfungen.
Diese Entscheidung darf nicht Bestand haben, ruft die Menge und fordert legale Abtreibungen auf Wunsch. Tausende kamen gestern zum Supreme Court in Washington, D.C. und hielten ihre Plakate hoch. Die einen, weil sie nicht aufgeben wollten. Ellen zum Beispiel, eine Frau Anfang 70. Auf ihrem Schild ein Zitat der Frauenrechtlerin Gloria Steinem.
And it says, if man could get pregnant, abortion would be a sacrament.
Wenn Männer schwanger werden könnten, wäre Abtreibung ein Sakrament, liest sie vor. Sie sei Anfang 20 gewesen, als der Gerichtshof das Recht auf Abtreibung bestätigte.
I was very fortunate and people of my age group were very fortunate to have that opportunity.
Sie und die Menschen ihres Alters hätten großes Glück gehabt, diese Möglichkeit zu besitzen, so Ellen. Ein paar Meter weiter ist Paige, 26 Jahre alt, sehr stolz darauf, dass sie zu einer ganz anderen Generation gehört, zu der nämlich, die das fast 50 Jahre alte Recht gekippt hat.
Because it is the worst human rights abuse in the United States currently.
Weil, sagt sie, Abtreibung die derzeit schlimmste Verletzung der Menschenrechte in den USA sei. Und von Regelungen wie der deutschen Fristenlösung hält sie nichts. Alle diese Grenzen seien willkürlich. Es sei doch immer dasselbe Kind, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod, sagt die junge Frau.
I feel like all of these lines are arbitrary because it's the same child from conception until a natural death. It's the same child.
In Alabama trat gestern sofort ein Gesetz in Kraft, nachdem Abtreibungen generell verboten sind. Drei Kliniken mussten am Freitag schließen, darunter das Frauenzentrum von West Alabama. Managerin Robin Marty und ihre Kolleginnen stornierten alle Termine und schickten Frauen nach Hause. Da kam eine Minderjährige mit ihrer Mutter, Opfer einer sexuellen Nötigung. Für sie gibt es jetzt keine Ausnahme in Alabama. Sie bekommt hier keine Abtreibung. Ähnliche Geschichten dürften sich in einem Dutzend weiterer Staaten abgespielt haben. In Arkansas, Kentucky und Oklahoma etwa traten ebenfalls sofort Verbote in Kraft. Bald dürfte es in mehr als der Hälfte der US-Staaten schwierig bis unmöglich sein, eine Abtreibung zu bekommen. Denn das ist der Kern des gestrigen Urteils. Die Entscheidung darüber, ob Abtreibungen verboten oder erlaubt sind, wird nun ganz allein von den Bundesstaaten getroffen. Und es ist noch nicht zu Ende, vermuten Experten wie Mary Ziegler, Juraprofessorin in Florida. Bundesstaaten könnten zum Beispiel versuchen, ihren Bürgerinnen zu verbieten, zu einer Abtreibung zu reisen.
Those fights, of course, raise very complicated legal questions that could well end back up at the Supreme Court.
Diese Kämpfe werfen komplizierte rechtliche Fragen auf, die wieder vor dem Supreme Court landen könnten, so Ziegler im Sender PBS. Vier Politikerinnen und Politiker der Demokraten haben sich nun an die Handelsbehörde FTC gewandt. Sie soll eine Untersuchung gegen die Konzerne Apple und Google auf den Weg bringen, weil sie Daten über Aufenthaltsorte sammeln und weitergeben. Die Privatsphäre von Frauen, die sich um eine Abtreibung bemühen, sei in Gefahr, so wird befürchtet.
So ist es. Die Wege und Aufenthaltsorte von Frauen, die ihr Smartphone bei sich haben, können lückenlos verfolgt werden. Einige Bundesstaaten wie New York oder Illinois hatten schon vor der finalen Entscheidung angekündigt, dass sie Frauen schützen wollen, die sich zu einer Abtreibung entschlossen haben. Seit dem Tag, an dem bei der Documenta 15 auf einem zentralen Platz in Kassel das antisemitische, Stereotypen nutzende Banner People's Justice aufgehängt, dann verhüllt und schließlich abgenommen wurde, berichten wir über Versuche, diesen Skandal zu deuten und zu verstehen. Andere grobe Agitprop-Werke wie das Bild Guernica Gaza oder ein Propagandafilm über den pro-palästinensischen Kampf der japanischen Roten Armee sind eindeutig lesbar, sie stehen aber weniger im Fokus als das Banner. Geschaffen wurde es vor 20 Jahren von dem indonesischen Kollektiv Taring Padi. Das hat sich spät zu einer Entschuldigung durchgerungen. Sie schließt mit den Worten: Wir haben alle darin versagt, in dem Werk die antisemitischen Figuren zu entdecken. Dass diese auf der Documenta in Deutschland, aber eben nicht nur von Deutschen als solche klar erkannt werden, nimmt Taring Padi erstaunt zur Kenntnis. Sabah Nurshema ist Politikwissenschaftlerin. Aktuell forscht sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität zu Antisemitismus in pädagogischen Kontexten und sie berät die Bundesregierung zu Muslimfeindlichkeit. Guten Abend, Frau Schema.
Guten Abend.
Diese Documenta soll ja Künstlern aus Ländern, die unter dem Begriff globaler Süden subsumiert werden, ein Forum bieten. Taring Padi wollte mit seinem 20 Jahre alten Riesenplakat den Kolonialismus, Kapitalismus und die Ausbeutung der Arbeiter attackieren. Diese antisemitische Bildsprache wird, wie ich finde, von Taring Padi verharmlost. Wir hören nicht, dass das Kollektiv sagt, ja, wir haben antijüdische und anti-israelische Stereotype benutzt. Ist das ein Teil des Problems?
Ich würde sagen, das ist wohl das Hauptproblem, dass die Künstlerinnen und Künstler diese sehr offensichtliche antisemitische Bildsprache, die verwendet wurde, nicht als solche erkennen und auch von Verletzungen sprechen und das Problem eher sozusagen darin sehen, dass einige Menschen sich dadurch betroffen gefühlt haben. Und das zeigt auf jeden Fall, dass wir es mit unterschiedlichen Vorstellungen von Normalität zu tun haben. Aus der Gesellschaft und der Sozialisation, aus der das Kollektiv kommt und wir hier sind, wir haben einfach ganz unterschiedliche Bilder dessen und Verständnisse darüber, wo, wie Antisemitismus zu sehen ist und mit welchen Bildern wir umgehen.
Nehmen Sie, Taring Padi, die Verwunderung darüber ab, dass ein schweinsköpfiger Soldat mit Mossad und Davidstern-Attributen als antisemitisch verstanden wird?
Ich würde sagen, dass die Künstler sich sehr schwer damit tun, das anzuerkennen, weil es etwas damit zu tun hat, wie in indonesischer Gesellschaft, ähnlich übrigens auch in vielen anderen Gesellschaften des globalen Südens als auch in islamisch geprägten Ländern, antisemitische Stereotype weit verbreitet sind. Also so Vorstellungen, gerade in die Darstellung von dem Soldaten, wie sie auch formulieren, die gehen ja mit einher mit dieser Allmacht der Juden. Ne? Sie stecken sozusagen hinter den Kulissen als in Anführungsstrichen Strippenzieher. Und Israel gilt für viele als der böse Staat der Juden. Und all diese Bilder sind einfach sehr weit verbreitet und sind sowas wie Common Sense, ne? Das ist was ganz Normales. Man hat ja früher in Europa auch gesprochen von einem kulturellen, also Antisemitismus als kultureller Code. Und genau so sollte man das auch begreifen. Also an vielen Gesellschaften des globalen Südens, wie gesagt, aber auch in islamisch geprägten Gesellschaften, und Indonesien ist beides, gibt es diesen kulturellen Code in gewissermaßen, wo diese antisemitischen Bilder ganz, ganz normal sind. Und deshalb ja und nein. Ich verstehe sozusagen schon, dass diese Verwunderung da ist, dass sie geäußert wird, auch weil das Bild schon in sehr vielen anderen Orten zu sehen war und hier zum ersten Mal auf so viel Kritik gestoßen ist und dementsprechend sich natürlich auch erstaunt zeigen, wie es sein kann, dass es hier so eine ganz klare, eindeutige Kategorisierung als antisemitisch erfahren hat.
In unserer Fazitsendung vom Freitag hat die Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier gesagt, dass Taring Padi sich nicht darauf zurückziehen könne, es habe nur eine nationenspezifische Gewalterfahrung, also die indonesische, plakatiert, wenn das Bildrepertoire doch global verfügbar ist. Ist es ein Fehler in Fragen des Antisemitismus, die deutsche Haltung zu Israel, zur Shoah abzukoppeln und anderen Ländern damit ja gewissermaßen zuzugestehen, dass sie Juden und dass sie Israel zum Feindbild haben und machen?
Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Also gerade diese Logik, hier darfst du bestimmte Dinge nicht, woanders darfst du, widerspricht ja gewissermaßen unserem Konsens, und den möchten wir auch weltweit verbreiten oder zumindest auch präsentieren, den Konsens darüber, dass die Menschenwürde nicht zu verletzen ist. Also wir stehen für Menschenrechte, egal wo auf der Welt. Und wenn es diese ganz klaren antijüdischen Bilder gibt, dann zunächst einmal brauchen wir nicht die Shoah als Argumentationsgrundlage, dass deshalb diese Bilder problematisch sind, hier zu zeigen. Sie sollten überall als Problem gelten. Genauso wie auch problematische Darstellungen von zum Beispiel Homosexuellen und Frauen und so weiter und so fort. Da würden wir ja auch nicht sagen, je nachdem, wo es zu sehen ist, müssen wir genauer gucken. Es sollte einfach überall problematisch sein. Also gerade dieser universalistische Ansatz ist erstmal wichtig, um die Kritik zu äußern und diese auch dann zu verstehen.
Das Kollektiv Ruhan Grupa hat Kollektive eingeladen, die größtenteils in postkolonialen Staaten arbeiten. Wie kommt es, dass Vertreter postkolonialer Ansätze den Antisemitismus häufig für kein grundsätzliches Problem halten?
Naja, das hängt vor allem erstmal damit zusammen, was eigentlich die Grundidee in den postkolonialen Studien ist oder beziehungsweise der Ansatz in postkolonialen Zusammenhängen. Und um es ganz simpel erstmal zu formulieren, geht es in postkolonialen Ansätzen vor allem um die Machtverteilung zwischen den ehemaligen Kolonisatoren und den Unterdrückten. Und diese sehr vereinfachte Sicht auf die Welt führt zunächst einmal dazu, dass alle Gesellschaften und Staaten irgendwo eingeordnet werden, auf die gute oder auf die böse Seite so. Und in diesem Zusammenhang ist es so, dass Israel zunächst hier als eine der letzten Kolonialmächte gilt und dementsprechend auch der Staat als ein koloniales Projekt gesehen wird. Und Juden und Jüdinnen in diesem Ansatz vor allem dem Westen zugeordnet werden und in Anführungsstrichen auch den Weißen. Daher so dem Antisemitismus nicht die gleiche Bedeutung zugemessen wie dem Rassismus. Also Antisemitismus wird als ein Konflikt unter Weißen gesehen. So, das hat nicht viel mit Rassismus zu tun, das war etwas anderes. Also der Antisemitismus hier der Nazis und so weiter. Also es gibt ein relativ unterkomplexes Verständnis darüber, was Antisemitismus eigentlich ist und welche Rolle Juden und Jüdinnen im antisemitischen Weltbild da drin eigentlich verkörpern.
Sabah Nur Schimmer arbeitet als Politikwissenschaftlerin in Frankfurt an der Goethe-Universität. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Der Portikus ist ein schmales, hohes Haus, das auf der Maininsel in Frankfurt steht und so aussieht, als würde es sich direkt aus dem Fluss erheben. Über einen kleinen Steg ist es mit der Mainbrücke verbunden. Seit 1987 gehört der Portikus zur Hochschule der Bildenden Künste, Städelschule, und er wird seit inzwischen auch schon vielen Jahren für Ausstellungen von jungen wie etablierten KünstlerInnen genutzt. Die Kuratoren des Portikus werden jeweils auf 3 Jahre berufen. Mit der Einladung des US-Amerikaners Azad Raza eröffnen Karina Buckets und Liberty Adrian ihre 3-jährige Spielzeit. Zuletzt waren Arbeiten von Raza im Berliner Gropiusbau und bei Urbane Künste Ruhr in Bochum zu sehen. Mit der Hilfe von sogenannten Cultivators wurde Erde so durchmischt und angereichert, dass ein New Soil entstand, also neue Erde, die dann an Kleingärtner und soziale Einrichtungen verschenkt wurde. In Frankfurt macht Azad Raza jetzt etwas Ähnliches, nur mit Wasser. Die Kunstkritikerin Laura Helena Wurth war im Portikus, jetzt ist sie bei uns. Willkommen im Studio.
Hallo.
Was sieht man, wenn man in die Ausstellung kommt?
Der Witz ist, erstmal sieht man gar nichts. Man kommt rein und denkt im ersten Moment, okay, irgendwas ist hier anders in dem Raum. Am Ende des Raumes sind 3 rote Plastikrohre, die an sich auch nicht besonders ästhetisch sind, angebracht. Und dann sieht man, dass diese Rohre Wasser pumpen in einen kleinen Flusslauf, der da auf einen zugeschlängelt kommt. Das ist ausgelegt mit Folie, auf der kleine Steine sind, und das ganze Gebäude rauscht und man versteht, okay, dieses Wasser wird durch diese Rohre durchgeleitet und dann einmal nach unten geleitet, und irgendwann versteht man, es wird auch wieder durch ein Fenster aus dem Gebäude rausgeleitet. Das alles erzählt einem aber ein sogenannter Custodian, also die, die in Bochum beziehungsweise auch im Gropiusbau noch Cultivator hießen, heißen jetzt Custodians, also die kümmern sich um das Kunstwerk, aber eben vor allem um die Leute, die reinkommen. Mein Custodian hieß Amira, war eine Tänzerin, also die kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Da gibt es welche, die sind Wasserwissenschaftler, dann gibt es welche, die sind Philosophen, aber auch Kunststudierende vom Städel. Die nehmen einen dann an die Hand, und Amira hat mir das ein bisschen so erklärt, dass das, was Kinder ganz intuitiv tun würden, nämlich Schuhe aus und ab rein ins Wasser, die Erwachsenen müssen dafür an die Hand genommen werden. Und die kommen dann ins Gespräch mit einem und man läuft durch dieses Wasser und zum Schluss trinkt man es auch.
Wie nutzt er das sonst noch, der Azad Raza, in seiner Ausstellung das Wasser? Was passiert damit?
Also es wird, wie gesagt, einmal durchs ganze Gebäude geleitet, was diesen tollen Sound erzeugt, der einem wirklich das Gefühl gibt, das Gebäude spricht auch mit einem. Die Ausstellung heißt ja Diversion, also das heißt, er leitet den Main eigentlich kurz um. Und wenn man das als Metapher liest, dann ist natürlich der Portikus für einen kurzen Moment Teil des Mains. Und was passiert ist, das Wasser wird nicht direkt aus dem Main ins Gebäude gespült, es wird vorher aufwendig gefiltert und geht durch verschiedene Prozesse, ehe es da drin ist. In einem unteren Stockwerk wird dieses Wasser von den Custodians gefiltert nochmal, abgekocht und dann wird es eben getrunken, sodass eben nicht nur das Gebäude Teil des Mains wird, sondern im weitesten Sinne eben auch die Besucher zumindest bis zum nächsten Toilettengang.
Wenn Sie, Frau Wurth, diese Ausstellung mit anderen Arbeiten des Künstlers vergleichen, ist sie typisch für seine Praxis, sein Verständnis von Kunst?
Azad Raza macht, glaube ich, immer Arbeiten, bei denen es nicht in erster Linie darum geht, eine besonders ästhetische Arbeit zu machen oder visuell was zu zeigen. Auch wenn alles immer eine bestimmte ästhetische Qualität hat, ist die eigentlich zweitrangig. Es geht ihm, glaube ich, wirklich um die Verbindung. Deswegen sind diese Custodians oder eben auch diese Cultivator so wichtig. Denn diese Gespräche und Verbindungen, die darüber aufgebaut werden, die sind eigentlich das, worum es geht. Also über das Gespräch mit dem Custodian versteht man vielleicht auch noch mal ganz anders, warum muss man das Wasser eigentlich filtern des Mains, bevor man mit ihm in Kontakt kommt? Warum ist das so? Da werden natürlich große Fragen aufgemacht nach Kapitalismus letztendlich vielleicht sogar. Und darum geht es. Und das hat er in vorherigen Arbeiten auch gemacht. Er hat mal ganz schön 2017 in einer profanierten Kirche in Mailand einen Tennisplatz reingebaut. Weil Raza hat Literatur studiert und hat neben seinem Studium ganz viel für verschiedene Magazine über Tennis geschrieben, größtenteils. Und ist ein großer Tennisfan auch selber, eben auch das Dialogische, was in der Sportart angelegt ist. Und hat ihnen diesen riesen Tennisplatz in der Kirche eingebaut. Da gab es dann auch kalten Jasmintee danach zu trinken und eben wieder dieser Moment der Begegnung. Das macht seine Arbeit tatsächlich sehr, sehr poetisch, finde ich, auch wenn das manchmal ein bisschen abgeschmackt klingt. Ich finde, da trifft es sehr zu.
Gibt es auch eine Dokumentation der Arbeit, die über bloße Fotografien hinausgeht?
In dem Sinne nicht, aber was die beiden Kuratorinnen initiiert haben und was sehr, sehr schön ist eigentlich, die haben eine Künstlerzeitung gemacht, die man sich mitnehmen kann. Die ist gespickt mit ganz vielen verschiedenen Texten zu dem Kunstwerk, aber eben auch zu Themen wie dem Fluss. Es gibt dort ein kleines Kreuzworträtsel oder auch eine Playlist, die Jasmine Raymond, die ist die Direktorin des Portikus und eben der Stehlschule, hat eine kleine Playlist zusammengestellt zum Thema River. Also es ist ganz liebevoll gemacht und lag heute auch der Samstagsausgabe der FAZ bei. Und das wollen die für jede Ausstellung auch beibehalten, was ich ein sehr schönes Format finde.
Diese Ausstellung Diversion ist der Auftakt des neuen Kuratorenteams. Ich glaube, die Antwort zu kennen. Stell Ihnen aber die Frage, ist den beiden ein rundum überzeugender Aufschlag gelungen? Damit?
Also ich glaube, es ist vielleicht die Ausstellung des Sommers. Also allein wasserkalte Füße, also selbst wenn man sich nicht groß für Kunst interessiert, hat man da, glaube ich, eine sehr gute Zeit. Und ich glaube, es ist ein großartiger Auftakt für ein großes Programm, auf das wir uns freuen dürfen.
Bis zum 25. September kann man die Ausstellung Diversion im Frankfurter Portikus besuchen. Die Kunstkritikerin Laura Helena Wurth hat sie hörbar genossen. Dankeschön für den Besuch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Am Tag nach der umstrittenen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zum Abtreibungsrecht in den USA haben sich zahlreiche Künstlerinnen zu Wort gemeldet, um ihrem Ärger Luft zu machen. Es sei ein wirklich dunkler Tag für die Frauen in den USA, sagte beispielsweise die Singer-Songwriterin Billie Eilish bei ihrem Auftritt auf dem Glastonbury Festival in England. Und Sängerin Taylor Swift schrieb auf Twitter, sie sei absolut geschockt, dass wir an dieser Stelle stehen. Nach so vielen Jahrzehnten, in denen Menschen für das Recht von Frauen über ihren Körper zu bestimmen gekämpft hätten, habe das Gericht uns diese Entscheidung wieder weggenommen, fügte Swift hinzu. Und ihre Kollegin Mariah Carey schrieb, es sei wahrhaft unvorstellbar und entmutigend, ihrer 11-jährigen Tochter zu erklären, warum wir in einer Welt leben, in der Frauenrechte vor unseren Augen zerfallen. Unterdessen haben US-Staaten wie Arkansas, Kentucky oder Louisiana sofortige Abtreibungsverbote in Kraft gesetzt. Auch nach Vergewaltigungen oder Fällen von Inzest sind Abbrüche dort nicht mehr möglich. Eine Reihe liberaler Staaten kündigte dagegen an, das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch weiter schützen zu wollen. Nach den tödlichen Schüssen in Oslo besteht nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ein Verdacht auf islamistischen Terrorismus. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen 42-jährigen Norweger mit iranischen Wurzeln. Erst im vergangenen Monat sei der Mann vernommen worden. Ein Verdacht auf gewaltsame Absichten habe sich dabei aber nicht ergeben. In der Innenstadt von Oslo waren gestern 2 Männer getötet und 21 weitere Menschen verletzt worden. Die Tat hatte sich vor einem stadtbekannten Club ereignet, der vor allem von Homosexuellen besucht wird. Der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Støre sicherte den Opfern die Solidarität der Regierung zu.
Auch wenn wir nicht wissen, ob Homosexuelle das Ziel des Täters waren, so sind sie ohne Zweifel die Opfer dieser Tat. Ich weiß, dass viele von ihnen verzweifelt sind und Angst haben. Zu euch will ich sagen, wir teilen eure Verzweiflung. Wir werden gemeinsam den Kampf fortführen, dass man lieben darf, wen man will und sein darf, wer man ist.
Nach Ansicht des Schauspielers Ulrich Mattes wird das Kino neben den Streaming-Diensten weiter bestehen bleiben. Es sei ein Riesenunterschied, gemeinsam vor einer Leinwand zu sitzen, sagte der 63-Jährige am Rande des Deutschen Filmpreises. Die Menschen hätten das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit, was man besonders während der Corona-Pandemie gemerkt habe. Man will mit anderen Menschen gemeinsam große Gefühle haben, sagte Mattes. Das gelte nicht nur für den Kinobesuch, sondern auch für den Besuch im Theater oder im Fußballstadion. Mattes gehört zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin. 3 Jahre lang war er Präsident der Deutschen Filmakademie.
Noel Gay war eines von 2 Pseudonymen, das der britische Komponist Reginald Moxon Armitage benutzte. Sein populärstes, auch verfilmtes Werk ist Me and My Girl. Die Uraufführung fand 1937 in London statt. Die Show lief jahrelang weiter, trotz der Bombenangriffe auf London. In den 1980er Jahren produzierte Noel Gays Sohn eine Wiederaufnahme des Stückes. In der Neubearbeitung war Me and My Girl dann auch am New Yorker Broadway erfolgreich. Und heute Abend nun fand an der musikalischen Komödie, die zur Oper Leipzig gehört, eine deutschsprachige Premiere des Musicals statt. Bevor ich gleich mit dem Kritiker Uwe Friedrich über die Aufführung spreche, hören wir ein paar Takte aus dem Lambeth Walk. Das klingt ja ziemlich schwungvoll. Uwe Friedrich, wurde heute Abend durchgehend gut gesungen und auch getanzt?
Ja, doch. Man verlässt wirklich die musikalische Komödie sehr beschwingt. Das ist natürlich großes Verdienst vom Dirigenten Stefan Klingele, aber auch vom gesamten Ensemble, muss man sagen. Es ist einfach so schön und vom Orchester natürlich. Ich saß da und dachte, es ist einfach so schön, diese Musik zu hören von Musikern, die das nicht unter ihrer Würde finden, die das nicht extra lernen müssen, diesen Swing und diesen leicht ironischen Ton, es aber nicht vollkommen zu zerschlagen, sondern diese Geschichte, die ja sehr ähnlich ist wie die von My Fair Lady, die dann doch ernst zu nehmen, und natürlich sitzen alle grinsend da beim Happy End, weil so ein Märchen ja keiner ernsthaft glaubt.
Kusch Jung, der Regisseur des Abends, ist selber als Tänzer ausgebildet und hat viel Bühnenerfahrung. Hat der Profitänzer dazugeholt?
Die haben hier 5 Tanzpaare, insgesamt sind es 11, eine Frau mehr, eine ungerade Zahl. Und für diese relativ kleine Bühne der musikalischen Komödie reicht das auch. Der Chor kann auch tanzen, aber man sieht schon deutlich in dieser Struktur des Musicals, wo man ja immer den Song hat und dann noch eine Dance-Routine anschließend, wo also ein, was auch immer, eine Promenade oder irgendwelche Modetänze, der Zeit nochmal kommen, dann übernehmen eben diese Tänzerinnen und Tänzer. Und das ist so eine, sagen wir mal, etwas modernisierte Fernsehballett-Choreografie von Andrea Danae Kingston. Und ich betone nochmal, ich meine das überhaupt nicht abwertend. Das ist klar, so ein bisschen was von Theatermuseum hat es schon, zumal wenn man wie ich all diese extrem aufgekratzten Barry Kosky-Inszenierungen mit Otto Pichler-Choreografien gewöhnt ist, mit vielen Pailletten und Hochenergie. Und das war heute eben alles etwas entspannter, etwas gelassener und für mich eine willkommene Abwechslung und das Publikum hat sehr gefeiert.
Wir haben den Lambeth Walk gehört, in Teilen jedenfalls. In den 30er Jahren war Lambeth ein Arbeiterviertel in London. Die Hauptfigur des Musicals heißt Bill Snipson. Er ist in Lambeth aufgewachsen und wird plötzlich in die standesbewusste, adlige Society katapultiert. Er ist der uneheliche Sohn eines Earl und hat den Titel seines verstorbenen Vaters geerbt. Jetzt ist er plötzlich eine gute Partie. Aber im UK muss man sich natürlich benehmen können. Was passiert denn mit dem neuen Earl?
Also er kommt da rein und er ist ein typischer Vertreter der Cockney-Kultur. Die gibt es ja inzwischen kaum noch. Das zeichnete sich durch zwei Dinge aus. Vor allem diese ganz besondere Kleidung mit Knöpfen und Perlen in bestimmten Mustern, dem Cockney-Akzent des Londoner East Ends und einer ungeheuer sprachverliebten Reimkultur. Also die haben so wie das Zeiträtsel um die Ecke gedacht, gereimt und man muss dann eben miträtseln, um zu entschlüsseln, was gemeint ist. Es gibt einen Witz, wo es heißt, sie wird jetzt meine Grün und Blau und gemeint ist, sie wird jetzt meine Ehefrau. Da geht es nicht um häusliche Gewalt, sondern wirklich nur um den Sprachwitz und den Reim. Und hier sind wir bei einem Problem des Stücks. Die sprechen alle Hochdeutsch mit einer etwas verschiedenen Sprachwahl, die Adelsgesellschaft und die Cockneys. Und diese Ebene, die im Englischen da ist, dass der Dialekt, der Stadtdialekt auch ein Soziolekt ist, also dass jeder sofort erkennt, der ist nicht standesgemäß, der passt hier nicht rein. Und die Frau, in die er sich verliebt hat, die passt hier auch überhaupt und schon gar nicht rein. Das geht leider ein bisschen verloren. Der Kniff in diesem Stück, es ist ja nach My Fair Lady geschrieben, ist, dass es so My Fair Lady-Anklänge gibt. Die nicht standesgemäße Frau, nachdem er schon zurechtgebogen wurde, geht zu Pickering, das ist der, den wir aus My Fair Lady kennen, und ihr wird auch ordentliches Englisch und ordentliche Umgangsformen beigebracht. Und dann können sie doch heiraten und sie tanzen natürlich nochmal eine große Nummer und singen auch nochmal den Lambeth Walk und alle klatschen mit.
Also das Ensemble hat Ihnen gefallen, die Regie stimmt schon auch, aber Stefan Klingle, der die musikalische Leitung hatte und als Dirigent auch Musical erprobt ist, dann eben auch doch ein großer Gewinn.
Das ist heute auch so ein bisschen melancholisch gewesen, weil der Abend, wie gesagt, mit dieser kleinen Einschränkung, die einfach dramaturgisch bedingt ist, das kann man kaum im Deutschen wirklich hinkriegen. Zum einen diese Reime und zum anderen diese Soziolekt-Geschichte. Auch in My Fair Lady ist es immer ein bisschen gemogelt. Also mit dieser einen klitzekleinen Einschränkung ist es ein sehr erfolgreicher und auch etwas melancholischer Abend, denn es ist auch der Abschied von Stefan Klingele und Kurt Jung von der musikalischen Komödie, denn hier in Leipzig steht ja ein Intendanzwechsel an und das wird auch Neuerungen oder Veränderungen jedenfalls an der musikalischen Komödie bringen. Deshalb hatten einige doch auch so ein Tränchen im Augenwinkel heute.
An der musikalischen Komödie der Leipziger Oper hatte heute ein in den 30er Jahren komponiertes Musical des Briten Noel Gay Premiere. Uwe Friedrich hat sich die Aufführung für Fazit angesehen. Me and My Girl. Einen schönen Abend noch in Leipzig.
Danke sehr.
In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs wurden weit über 1 Million Deutsche aus Pommern, Danzig, West- und Ostpreußen, über die Ostsee und auf dem Landweg nach Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen evakuiert. Auch nach Dänemark wurden sie geschickt. Willkommen waren die Deutschen, für deren Unterbringung Schulen und öffentlichen Gebäude freigeräumt werden mussten, verständlicherweise nicht. Am liebsten hätte man die 200.000 Geflüchteten nach Deutschland geschickt, aber das erlaubten die Alliierten nicht. Die Deutschen saßen in Dänemark fest und viele Tausend wurden in Lagern interniert. Ein Lager befand sich in Oksbøl, einem kleinen Ort an der Westküste des dänischen Festlands. Oksbøl bekommt nun ein Museum, mit dem Dänemark das Schicksal von Flüchtlingen würdigen möchte. Robert Habeck, der deutsche Vizekanzler, war zu den Eröffnungsfeierlichkeiten eingeladen worden und hat heute zusammen mit Königin Margarete die Stätte eingeweiht. Johannes Kulms berichtet über das Projekt und die zugrunde liegende, bei uns kaum bekannte Geschichte.
Fast alle Baracken sind verschwunden. Die Natur hat sich das frühere Lagergelände zurückgeholt. Am Ortsrand von Oksbøl wächst dichter Wald. Hier, in dem kleinen Ort nahe der Nordseeküste, lebten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 35.000 deutsche Flüchtlinge auf einer früheren Militärbasis der Wehrmacht. Es war das größte derartige Lager im Königreich. Joachim Hanke war 5 Jahre alt, als er und seine Familie im Herbst 1945 in Oksbøl ankamen. Über Monate habe man zusammen mit anderen Flüchtlingen in einem ehemaligen Pferdestall gelebt, erzählt Hanke.
Mit Betonrinnen, mit den Eisen an den Wänden zur Befestigung der Pferde, mit provisorisch eingeteilten kleinsten Räumen.
Zwar gab es in dem Lager eine Schule, eine Kirche und sogar ein Theater, doch der Kontakt zur dänischen Bevölkerung war strengstens verboten.
Man lebte eben doch hinter Stacheldraht und unter doch starker Bewachung der dänischen Polizei.
Knapp 200.000 deutsche Flüchtlinge waren auf Hitlers Befehl in den letzten Kriegsmonaten nach Dänemark geflohen, das damals noch von den Nazis besetzt war. Es waren vor allem Frauen, Kinder und Ältere aus Pommern sowie Ost- und Westpreußen. Doch die deutschen Flüchtlinge sollten auch nach der Befreiung Dänemarks im Land bleiben, viele über Jahre. Denn die Alliierten machten Kopenhagen klar, dass im zerbombten Nachkriegsdeutschland bereits Millionen Vertriebener zu versorgen seien. Joachim Hanke weiß, dass die Deutschen während der NS-Zeit furchtbare Dinge getan haben und auch in Dänemark verhasst waren.
Und da hat sich eine Wut aufgebaut, die man eben irgendwie abgelassen hat. Und wir waren nun, nachdem die eigentlichen Besatzer weg waren, waren wir für sie die neuen Besetzer.
Der 81-Jährige sitzt zu Hause am Esstisch in Rostock-Warnemünde. Er erinnert sich an einen Spalier, durch das er als kleines Kind lief. Die Dänen hätten ihn als deutsches Schwein beschimpft und bespuckt. Sein einjähriger Bruder erkrankte kurz nach der Ankunft in Skandinavien und verstarb. Hätte er überlebt, wenn ihn die dänischen Ärzte früher behandelt hätten? Diese Frage hat sich Hanke immer wieder gestellt. Die Geschichte der deutschen Flüchtlinge in Dänemark sei in den letzten Jahrzehnten immer stärker in Vergessenheit geraten, sagt Klaus Kjeld Jensen. Das neue Fluchtmuseum soll genau dies ändern. In Oksbøl ließe sich eine ethisch sehr spannende Frage diskutieren, so Museumsdirektor Jensen. Stell dir vor, dein Land wird von einem anderen Land militärisch besetzt und einen Tag später musst du plötzlich ein humanitäres Problem lösen. Gestern noch waren diese Menschen dein Feind und plötzlich sind sie Kriegsopfer. Wie gehst du damit um? Das neue Fluchtmuseum wird in dem früheren Krankenhausflügel des Lagers untergebracht. Eines der wenigen Gebäude, das noch aus der Lagerzeit erhalten ist. Die Ausstellung soll zentrale Fragen stellen. Warum fliehen Menschen? Was erleben sie unterwegs? Und wie ergeht es ihnen in dem Land, das sie aufnimmt? Um die deutschen Vertriebenen wird es gehen. Aber auch um Menschen, die aus Somalia, Afghanistan oder Bosnien geflohen sind. Jensen weist nun auf zwei Figuren aus Kupferdraht. Eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Schoß. Beide seien als Flüchtlinge aus Syrien nach Dänemark gekommen und haben offenbar Fuß gefasst. Als die beiden aus ihrem ersten Urlaub nach Dänemark zurückkehrten, wollte das Kind den Boden küssen, weil es sagte, Dänemark ist jetzt mein Zuhause. Er weiß, dass viele Menschen in Dänemark solche Geschichten unberührt lassen. Seit Jahren schottet sich das Königreich immer stärker ab vor Zuwanderung. Auch die seit 2019 regierenden Sozialdemokraten tragen längst diesen Kurs mit. Ob das Museum an der Diskussion im Land etwas ändert, Jensen weiß es nicht. Doch es nütze nichts, die Augen zu verschließen. Mehr als 90 Millionen Menschen seien weltweit auf der Flucht, sagt der Museumsdirektor beim Spaziergang über das frühere Lagergelände. Das Problem wird nicht verschwinden, indem man einfach die europäischen Grenzen schließt. Wir müssen uns mehr Mühe geben, die Krisen zu lösen, anstatt neue zu schaffen.
Im dänischen Oksbøl ist ein Museum eingerichtet worden, das die Schicksale von Menschen auf der Flucht vergegenwärtigt. Johannes Kulm berichtete. Er ist auch der Autor einer langen Reportage über die vergessenen Kinder von Oksbøl. Sie finden sie hier im Deutschlandfunk Kultur in der Reihe Zeitfragen. Dass die Erzählungen von Menschen, die auf der Flucht sind, etwas Universelles haben, das wissen jene, die 1967 in Berlin die Zufluchtskirche gegründet und in den Jahren danach unterstützt haben. Die Kirche steht im Westen der Stadt, im Stadtteil Spandau, und sie soll, wie das korrekt heißt, entwidmet werden. Das heißt, wahrscheinlich wird die Zukunftskirche, die Zufluchtskirche, abgerissen. Eine Zukunft hat sie nicht mehr. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau ist der Ansicht, dass der Umgang mit einem gesellschaftlich nützlichen und wichtigen Kirchenbau keine lokale Angelegenheit ist. Warum, das wird er uns gleich erklären. Erstmal schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Bleiben wir für den Moment noch bei dem konkreten Bau. Die 1967 eingeweihte evangelische Kirche wurde auf dem Gelände einer Polizeikaserne errichtet. Wer suchte dort damals Hilfe und für wie viele Menschen war dieser Ort, dieser Platz eine wichtige Anlaufstelle?
Na, es war eine Gemeinde, die viel älter war, die direkt nach dem Krieg entstanden ist. Das Falkenhagener Feld, das ist quasi ein Vorort von Berlin, Spandau liegt ja bei Berlin, und neben einem großen Friedhof, und dort entstand ein Brackenlager im Rahmen eben, das gab auch schon die Baracken, nur eben durch diese Polizeikaserne, und dort haben sich damals die Flüchtlinge vor allem aus den Ostgebieten, also aus Pommern, Schlesien, Ostpreußen, aber eben auch aus dem Baltikum angesiedelt waren die gar nicht, sondern die sind dorthin geflohen und haben sehr schnell auch eine eigene Gemeinde begründet. Die kamen dann auch in einer dieser Baracken unter, er kriegte irgendwie ein Kreuz an die Wand gemalt und das war es dann auch schon. Und das muss aber eine sehr lebendige Gemeinde gewesen sein. Also es gibt eine sehr schöne Denkschrift zur 60-Jahr-Feier der Zufluchtsgemeinde, und da wird das dann schon deutlich, da passierte richtig viel. Das Problem war natürlich mit den Flüchtlingen, die wanderten weiter, die wollten da nicht bleiben unbedingt. Und deswegen sind dort eben immer neue Schichten entstanden. Also erstens waren es die Leute aus dem Osten, dann kamen die Leute aus der DDR, dann kamen die Einwanderer in den 1960er und 1970er Jahren. Rundherum entstand ein ganz neues Stadtviertel, das Falkenhagener Feld, eben ein damals durchaus sehr bekanntes Reformviertel, das aber durch die intensive Belegung mit ganz armen Leuten wirklich ein sozialer Problemfall wurde. Und immer waren zwischendurch, in dem Zentrum waren diese beiden Gemeinden. Es sind nämlich zwei Gemeinden. Es ist die Jeremias-Gemeinde von 1964 und die Zufluchtsgemeinde oder Zufluchtskirche auch von 1967. Beide interessanterweise vom gleichen Architekten geplant, in ganz unterschiedlichen Gestaltungen, aber mit einer Kernidee der gemeinsamen, nämlich wir machen ein Zelt. Und wir bauen ein Zelt für die ganze Gemeinde.
Das Zelt ist ja eigentlich schon sowas wie ein augenfälliges Symbol für das Leben im Provisorium, also eigentlich auf der Flucht.
Ja, deswegen sind diese beiden Kirchen auch eben wirklich so interessant. Also deswegen habe ich mich jetzt auch da wirklich so für interessiert. Sie sind eben nicht völlig alleinstehend. Das Zelt ist ein Standardmotiv der Kirchenarchitektur der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik. Es gibt sicherlich mehrere hunderte Kirchen, die sich damit auf dieses Zeltmotiv berufen. Und die haben durch die Bank das gleiche Probleme wie diese Kirchen in Spandau, dass die Kirchen einfach, die Gemeinden werden viel, viel kleiner. Sie müssen zusammengelegt werden, einfach aus organisatorischen, aus Kostengründen, auch weil man ganz neue Vorstellungen davon hat, was überhaupt eine Kirchengemeinde heute bewältigen soll und was sie machen soll. Nun, und dann steht man eben ganz oft vor der Aufgabe, was macht man eigentlich mit dem jeweils anderen Gebäude, das man nämlich nicht mehr benutzen kann. Und das Zelt ist eben eine unglaubliche Metapher gewesen. Also das ist alttestamentarisch, das Zelt, mit dem die Israeliten durch die Wüste gezogen sind. Der erste Tempel war in Zeltform, in dem dann die Bundeslade aufbewahrt wurde. Es ist immer eben auch dieses Motiv des Wanderns und des Weitergehens, auch des Provisorischen, was natürlich ganz absurd ist, weil einerseits baut man ein richtiges Gebäude und dann soll es gleichzeitig provisorisch sein. Und das ist auch teilweise ein Problem, ja, dieses Gebäudes der Zufluchtskirche, das einfach hinreißend schön ist. Also ich kann es anders nicht sagen. Also Bodo Fleischer hat da wirklich etwas ganz Tolles gemacht um einen Innenhof rum. Dann wächst da natürlich der übliche Rosenstrauch à la Hildesheim, also ewiger Rosenstrauch, mit einem tollen Gemeindesaal und diesem tollen Kirchenraum mit sehr, sehr schönem Licht. Ja, aber eben auch unendlich vielen Treppchen, über die man ständig stolpert. Ist ein sehr unpraktischer Bau.
Und wahrscheinlich ist er auch nicht mehr so richtig gepflegt worden in den letzten Jahren. Das könnte ja auch ein Grund sein, warum dieser Ort aufgegeben werden soll.
Auf jeden Fall. Das ist ein Problem. Die Debatte darum, wie geht man damit um, ist schon sehr lange. Deswegen wurde auch nicht gepflegt, nicht richtig investiert. Der Bau ist zweifellos nicht praktisch. Dann kam noch die Konkurrenz der Jeremias-Gemeinde dazu, die dann die Kirche brannte ab. Das heißt, da war der kreative Spielraum viel, viel größer. Und das war eben das Problem, was jetzt entstanden ist. Und jetzt wird das Grundstück an den Bezirk abgegeben. Morgen ist der Entwidmungsgottesdienst, geht an den Bezirk. Ja, und der Bezirk macht dann, und das ist das wirklich Ärgerliche bei der Sache, der macht das, was man immer schon gemacht hat. Nämlich wir reißen erstmal ab, machen flaches Grundstück und planen dann irgendwann mal dort ein Gemeindezentrum. Statt zu sagen, gucken wir uns doch erstmal das Gebäude an und überlegen wir erstmal, was können wir mit dem Bestandsgebäude machen. Da gab es schon mal einen Wettbewerb, gab es gute Ideen, aber das alles spielt derzeit keine Rolle. Man will eigentlich, ja, ganz altmodisch abreißen. Und abreißen ist keine Lösung mehr.
Das heißt, es gibt für ein solches Projekt keinen Entwurf, es gibt keine Ausschreibung, keinen Wettbewerb, nichts, was angedacht ist.
Nichts dergleichen, in keiner Form. Und das ist wirklich absurd. Und da muss man sagen, das ist das, was, ja, gerade jetzt ist der Tag der Architektur an diesem Wochenende auch in Berlin, das ist das, worüber wir alle ständig debattieren. Wir dürfen nicht mehr einfach nur abreißen, sondern wir müssen mit dem Bestand arbeiten. Und man kann die Sache ja auch mal einfach andersrum sehen. Das, was jetzt als in Sanierungskosten bezeichnet wird, das sind schlichtweg die nachgeholten Investitionen, die bei einer Pflege angefallen wären. Das heißt, das müsste man einfach in dieses Gebäude investieren, weil man eben nicht gepflegt hat. Und dann kann man weiterdenken. Das ist ja schon mal eine Investition, die man quasi virtuell gemacht hat. Aber über solche Sachen wird derzeit gar nicht nachgedacht. Das Gebäude wird morgen entwidmet. Dann werden der Altar und die Kanzel und die Taufe werden demontiert. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie das weitergeht. Es ist ein toller Bau, ein sehr komplizierter Bau, der auch nicht einfach zu nutzen ist, aber der eben auch eine wirkliche Qualität für die Stadt hat.
Heute, wo Nachhaltigkeit aller Orten eingefordert wird, erscheint einem diese Entscheidung, über die Sie gesprochen haben, ja völlig unzeitgemäß. Ihnen, Nikolaus Bernau, vielen Dank für die Hintergrundinformationen über den drohenden Abriss der Zufluchtskirche in Berlin-Spandau.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wir vermuten mal, Sie erwarten jetzt die Zusammenfassung der Berichterstattung über die skandalträchtige Documenta. Einverstanden. Aber bitte gedulden Sie sich noch einen Moment, denn wir wollen nicht unterschlagen, dass Otto Walkes am vergangenen Mittwoch den niedersächsischen Staatspreis erhalten hat. Aus diesem Anlass bemerkte die Tageszeitung, frei von Sorgen vor Überinterpretation, Otto Walkes Performance dient der Löschung des Sinnparadigmas, das bürgerliche Herrschaft begründet. Benno Schirmeister erinnerte an die Schrumpffassung des Faust, in der Otto alle vier Rollen selbst gespielt hat. Dr. Faustus, Mephistopheles, Gretchen und einen Staubsaugervertreter, der bei Goethe noch nicht auftritt. Dieses Tempo, dieses unfassbare Tempo, das Selbstzweck ist, dieses Tempo ist einfach irre. Und darum geht es. Hier tritt das Irre auf, findet einen Körper. Es ist ein Unsinn, der Zähne hat und alles verschlingen könnte. Und uns als des Wahnsinns fette Beute macht es auch noch Spaß. Wahrscheinlich wird davon nichts bleiben, am Ende. Aber es ungeschehen machen kann keine Macht der Welt. So der Taz-Autor Benno Schirmeister. Von der Documenta Tag für Tag weiter aus dem feuilletonistischen Scheinwerferlicht verdrängt, wurde der Penn, den es nach Riesenzoff nun bekanntlich zweimal gibt, den alten in Darmstadt und den neuen in Berlin. Während der Schriftsteller Ralf Böhn im Berliner Tagesspiegel angesichts des mentalen Abgrunds zwischen den Zankparteien locker flockig konstatierte, dann muss man sich eben mal trennen, forderte die Wochenzeitung Die Zeit ganz im Gegenteil, Wiedervereinigung, jetzt. Iris Rade stellte sich selbst die Frage, warum das? Und antwortete, weil sich mit der Spaltung des Penn in einen zukunftsfrohen Berliner und einen hinterwäldlerischen Darmstädter Teil die Spaltung der deutschen Gesellschaft in eine urbane und erfolgreiche Leitkultur und eine provinzielle und verbitterte Kultur der Abgehängten wiederholt und vertieft. Statt den dramatisch zunehmenden Kulturbruch zwischen Provinz und Metropole zu überbrücken, bleibt der moralisch siegreiche Teil des Penn unter sich. Soll dieser Haufen selbstgerechter, lächerlicher Möchtegern-Literaten, sollen diese Spießer und Knallchargen, beides Zitate von Denis Yücel, in ihren verpennten Dörfern und Kleinstädten doch sehen, wie sie ohne die maßgebliche Hauptstadtintelligenz zurechtkommen. Iris Radisch in der Zeit. Selbst der Krieg in der Ukraine drohte im Dokumentarfeuilleton in die Kategorie ferner liefen verdrängt zu werden. Aber immerhin, die Taz interviewte den Sänger Maxim Pokrovsky, Mastermind der Band Nogu Svelo, deutsch Krämpfe im Bein, und in Russland ein Star. Zwar unterkomplex, aber sicher anschlussfähig für Millionen Menschen, zumal männlichen Geschlechts, motzte Pokrovsky, Russland geht mir auf den Sack. So flapsig hat sich über die Dokumente niemand geäußert. Zu ernst ist die antisemitische Tendenz einiger Kunstwerke. Dokumenta fördert Propaganda im Goebbels-Stil, zitierte die Tageszeitung Die Welt, die israelische Botschaft, die sich auf ein monumentales Wimmelbild der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi bezogen hat. Ulf Poschardt polemisierte, wie gewohnt Argument und Ressentiment vermischend, das Gerede über das Nie wieder sollte sich die deutsche Regierung und die grün-rote Linke erstmal sparen, wenn wieder in Berlin israelische Flaggen verbrannt werden, vor der Synagoge in Gelsenkirchen Scheißjude skandiert wird oder Kipperträger durch die Straßen gejagt werden. In Kassel hat man diesem Gedankengut mit Steuermillionen die Bühne gebaut. Das Kollektiv Taring Padi hat zwar bedauert, dass die Darstellung einiger Figuren auf ihrem Kunstwerk antisemitische Lesarten anbietet, doch weder der Tagesspiegel, Einsicht sieht anders aus, noch die Neue Zürcher Zeitung ließen sich davon beschwichtigen. Wahrscheinlich, so ist zu befürchten, glauben die Künstler wirklich, dass hinter all diesen im Wimmelbild dargestellten Übeln die Juden stecken. Indonesien ist ein muslimisch geprägtes Land, das Israel nicht anerkennt. Der Verdacht, dass sich der Judenhass der Künstler auf diese politische Prägung zurückführen lässt, liegt nahe. Hinzukommen dürfte die übliche israelfeindliche Haltung, auf die man in antikolonialistischen Bewegungen immer wieder stößt, vermutete Hans-Jörg Friedrich Müller in der NZZ und hätte in puncto antikolonialistische Bewegungen Claudius Seidel die Hand reichen können, der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung konstatierte, so schnell wird der Postkolonialismus den Juden die Singularität des Holocausts nicht verzeihen. Solange aber die Juden, der Holocaust und der Staat Israel ein Problem für den Postkolonialismus sind, solange muss der Postkolonialismus ein Problem für den Westen bleiben. Neben dem Postkolonialismus geriet im Rahmen der Dokumentardebatte auch der Begriff globaler Süden in die Mühlen kritischer Reflexion. In der Süddeutschen Zeitung schlug Peter Richter vor, zu der alten Terminologie erste, zweite, dritte Welt zurückzukehren. Auf einmal klingt das jedenfalls wieder deutlich zeitgemäßer als die Romantisierung eines globalen Südens für sein begeistert über den Kamm geschorenes Nicht-Westlich-Sein bei einer Kunstausstellung im sehr hohen Norden. Natürlich hagelte es angesichts des Dokumentarskandals Rücktrittsforderungen, die wir hier mit den Worten des FAZ-Autors Niklas Mark patent zusammenfassen. Die Dokumentarleitung muss zurücktreten. Das Magazin Der Spiegel schüttelte unterdessen den Kopf über eine Ausstellung, die so sehr an das Gute im Süden glaubte, dass sie einem Kollektiv, das kaum jemand kannte, eine riesige Menge Geld überließ. Das Spiegel-Autorenkollektiv Ulrike Knöfel, Carola Pattberg, Tobias Rapp sah mit der Dokumenta 15 eine ganze Kunstbetriebsepoche zu Ende gehen. Vielleicht ist der Zauber vorbei. Vielleicht ist nach Globalisierung, Hybridität und Postkolonialismus, den Schlüsselbegriffen der großen Kulturevents der vergangenen Jahre, nun Provinzialisierung das neue Ding. Das, so viel ist klar, führt zu neuen Debatten. Sie werden an dieser Stelle davon hören. Schönen Sonntag.
Diesem Gruß von Arno Azesek schließe ich mich gern an. Bis morgen Abend verabschiedet sich Sigurd Brinkmann.